Dieser Podcast ist eine Stimmenreich-Produktion.
Und willkommen zu einer neuen Folge beim Filmsprech. Und heute zu Gast ein alter Bekannter für manche. Und zwar der Sascha Wübener. Man kennt dich vielleicht noch aus den guten alten Zeiten von Up.net. Und ich weiß gar nicht, was bei dem ABS-Podcast, warst du da auch mal dabei? Oder?
Nee, war ich nicht. Aber App.net, das ist ja schon gar nicht mehr wahr.
Ja, da ist, also es ist inzwischen nicht nur tot, sondern wenn man das eingibt, dann spuckt das Internet da irgendeine andere Seite sogar noch aus.
Ach, das waren noch Zeiten, das war toll. Aber das war auch mein erster Berührungspunkt überhaupt mit selber Podcast machen. Wir hatten damals sogar so einen richtigen App.net Podcast, das ist ein schweres Wort. Und haben da über die neuesten Entwicklungen gesprochen. Aber alter Bekannter, ja, danke für das Kompliment. mit 71 Followern auf Twitter würde ich mich jetzt nicht als alter Bekannter sehen, aber von dir ein alter Bekannter.
Ja, also es gab mindestens einen Twitter-Follower, der gesagt hat, hier auch, kannst du nicht mal wieder mit dem Sascha zusammen Podcast machen? Das wäre doch ganz toll.
Ja, schön. Ja, genau. Du hast ja einen schönen cineastischen, musikalischen Einstieg in deinen Podcast, so mit Streichern. Das passt gut.
Ja, bin ich vor einer Weile mal drauf gestoßen, dachte, das passt ganz gut zum Film, spreche ich auch von der Länge her, okay. Und ja, das ist so eine gute Wahl bisher. Mit den Intros bin ich jetzt in den meisten Podcasts so recht zufrieden. Früher ich damit gerne mal gewechselt und selber komponieren, da bin ich nicht so gut drin.
Das wäre mein persönlicher Anspruch.
Kreative Muse, ja. Und da muss man irgendwas finden, entweder kennt man jemanden, der einen kennt, der das irgendwie selber macht, oder man findet halt irgendwas, was irgendwie unter CC-Lizenz steht. Auch da muss man aber gucken, weil, wo war das bei, ich glaube, Bandsound oder so, der hat auch das Lizenzmodell irgendwie geändert und dann hieß es so, ja, also für so Podcasts und so darfst du das nicht mehr benutzen. Na, also, toll. Okay, das ist ja eher nicht so geil und
Naja, ich versuche mich ja selber so an klassischer Komposition und habe auch einiges an Sound Libraries, was so in die ganze Orchesterrichtung geht. Also mir liegt Filmmusik schon sehr, sehr nahe.
Dann passt ja der heutige Film sehr gut.
Oh ja, über den Film kann man nicht sprechen, ohne auch über die Musik zu dem Film zu sprechen, das stimmt.
Ja, hat, glaube ich, so filmmusiktechnisch einen großen Fußabdruck hinterlassen, würde ich mal sagen.
Ja, nicht ohne Grund.
Ja. Und der Film, über den wir heute sprechen, den du mitgebracht hast, ausgewählt hast, ist Interstellar.
Ja.
Warum dieser Film?
Also ich bin nicht der große Cineast. Ich bin halt nicht derjenige, der wirklich regelmäßig einmal die Woche ins Programmheft guckt und schaut, was kommen da an neuen Filmen. Also wenn mich ein Film so absolut vom Trailer her packt und interessiert, dann bin ich aber auch richtig Feuer und Flamme. So, und Interstellar war halt ein Film, den habe ich 4-mal im Kino gesehen.
Weil er dir gefallen hat.
Weil er mir wirklich gefallen hat und weil dann ich auf Kumpels gestoßen bin und habe gesagt, habt ihr den Film schon gesehen? Nein, haben wir noch nicht. Okay, also, ich komme noch mal mit.
Ja. Auf Deutsch oder auf Englisch?
Auf Deutsch.
Ah. Ja, ich habe mir jetzt durch die UCI Unlimited Kinoflat mir ist auch angewöhnt, jetzt so, ja, zuletzt halt die Star Wars Filme immer dann nochmal auf Englisch anzuschauen. entweder ja aus so Interesse oder wegen der Verfügbarkeit. Also und bin aber auch eher der Deutschgucke, weil ich Synchronstimmen oft ganz interessant finde und dem Englischen nicht so mächtig bin, dass ich mir Kino oder Filme und Serien als Unterhaltung nebenbei reinziehen könnte. Ja. Und hin und wieder macht Synchron noch was ein bisschen besser. Also um mal noch kurz bei Star Wars zu bleiben, zum Beispiel bei dem Han Solo Spin-off-Film haben ganz viele die deutsche Synchronstimme von dem jungen Han Solo gelobt. Da haben sie tatsächlich jemanden gefunden, der dem alten Sprecher in den tiefen Stimmlagen doch sehr nah kommt. Und bei Rogue One tatsächlich fand ich, war K2SO, der umprogrammierte Droide, da kam der Sarkasmus in seinen Witzen noch ein bisschen besser rüber als im Englischen von Alan Tudyk. Und ja, natürlich gibt es immer so Stimmen, wo man sagt, oh, der ist wieder dabei hier. Das ist ganz toll und ja, wo man sich so drin eingewöhnt.
Aber das ist so ein Thema, was mich sehr häufig triggert, weil du hörst und siehst ständig, ich gucke nur in Originalton. Also das Deutsche ist ja nicht zu ertragen. Ja. Und ich finde das genau das Gegenteil. Gut, ich hab neulich eine Serie geguckt, The Bleachley Circle, San Francisco.
Okay.
Ganz furchtbare Synchronisation. Und ich habe auch recherchiert. Also das war wirklich, das hat körperlich wehgetan.
Okay.
Und ich habe auch recherchiert und gelesen, dass das wohl Leute waren, die das erste Mal gemacht haben.
Okay.
Und das hast du einfach gehört. Das waren keine ausgebildeten Schauspieler. Das waren keine geübten Sprecher.
Ja.
Aber ansonsten muss ich sagen, wenn du dir Serien anguckst, wenn du dir Filme anguckst, ich glaube, Deutsch ist wirklich die einzige Sprache auf diesem Globus, was so viel Liebe und Hingabe in die Synchronisation legt.
Mhm. Wo Synchronisierung eine Industrie ist, ne, wirklich. Also ja. Leute, wo teilweise davon leben.
Ja, wo einfach Synchronsprecher inzwischen genauso ein Star sind wie die Stars, die sie synchronisieren. Ja. Und das finde ich einfach klasse und das honoriere ich unheimlich gerne und davon abgesehen, halt ins Kino zu gehen und sich einen Film auf Englisch anzugucken, das kann ich auch mal machen. Aber ich finde es halt äußerst anstrengend. Ja. Weil dein Kopf muss halt übersetzen. Und dir gehen halt dann halt eine Menge Dinge verloren. Und ich meine, die amerikanische Sprache, es kommen halt doch Redewendungen oder Vokabeln vor, die dir einfach nicht geläufig sind. Ja? Wo du manchmal den Humor auch gar nicht verstehst, weil dir einfach das nicht so intus ist.
Als Kind habe ich mich immer gewundert, bei einer schrecklich nette Familie so, die gucken in den Staaten, gucken die Schwarzwaldklinik und so und dann haben sie aber einfach die Sachen halt ins Deutsche mit, haben ein entsprechendes Äquivalent genommen, damit man den Spruch oder den Witz versteht. Aber das hat dann auch nicht funktioniert, wenn man denkt, die gucken doch da nicht Schwarzwaldklinik oder kennen irgendwie deutsche Sachen, also das ist dann auch immer schwierig. Ja. Also viele Synchronsprecher, da gibt's, geht ja auch dann auch so weit, dass die sagen, ja, nur weil ich hier nicht entsprechend bezahlt werde, dann mache ich nicht mit und dann hört man halt plötzlich eine andere Stimme. Wo war denn das letzte der Fall? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall in einem Podcast habe ich gehört, dass Charles Rettinghaus, der unter anderem Jean-Claude Van Damme spricht, die sind sich mal begegnet auf einer Veranstaltung irgendwie vor vielen Jahren. Und da hat dann Van Damme gesagt, hat ihn gefragt, so, ja, was kriegst du denn eigentlich, wenn du mich sprichst, so, dann hat er gesagt, so, was, so will ich nur, na, das muss man ändern. Und hat, sagt er, sorgt dafür, dass immer wenn er ihn synchronisiert, er auch entsprechend bezahlt wird. Mhm. Das finde ich ganz nett. Und
aber es gibt eine Erfahrung mit einem Synchronsprecher. Die fand ich total krass. Also bei Star Trek Discovery, die Stimme von Saru.
Mhm.
die ist schon sehr markant. Die hat man auch schon sehr, sehr häufig gehört.
Ja.
Aber nachdem ich jetzt die letzte Staffel geschaut habe von Discovery, da habe ich kurze Zeit später eine andere Serie gesehen, wo auch diese Stimme vorkam. Mhm. Und ich habe immer Saru vor Augen gehabt. Und der passte in diese Szenerie so überhaupt nicht
ja,
rein.
Ja, ja, ja. Ja, der Pike-Darsteller hat auch einen sehr bekannten Synchronsprecher. Ja. Und ja, ja, da ist auch, ich habe auch von einer Weile festgestellt, so leicht schockiert, so, oh Gott, Agent Phil Coulson aus Agents of S.H.I.E.L.D. und den Film hat ja die Synchronstimme von Kevin Spacey unter anderem. Mhm. und noch in anderen Serien. So, auch, okay, ja, die verschiedenen Tonalitäten. Ja, du hörst guckst irgendwas und dann hörst du plötzlich die Stimme von Michael Pan und dann guckst du hin und stellst fest, das ist ja gar nicht Data oder Saul Goodman. Das ist aber komisch jetzt.
Ja.
Ja, genau, das hat man halt hin und wieder. Oder wenn es halt passiert, dass in der Serie die Sprecherin wechselt und ja, dann hat man auch mal so ein bisschen, das war auch bei Agents of S.H.I.E.L.D., bei einer der Hauptfiguren relativ zu Anfang, aber da gewöhnt man sich dann noch eine Weile dran und dann passt das auch, weil der Charakter sich ja so ein bisschen weiterentwickelt und dann
ist ja bei Marge Simpson ähnlich. Da hat man sich ja dann zum Schluss doch auch dran gewöhnt.
Ja, genau. Bei der neuen Stimme von Homer Simpson, Christoph Jablonka, da tue ich mich noch schwer. Ich war damals beim Premiere-Event, wo die ersten beiden Folgen, oder also Folge 1 und 3 waren das, gezeigt wurden und dann wurde uns aber auch noch nicht verraten, wer das ist und man sollte das doch bis zur Fernsehpremiere am nächsten Tag noch für sich behalten, wer es rausgefunden hat und so. Und saß dann halt damals im Kino und dachte so, ja, ach ja, es passt. Und sie haben dann noch erzählt, wie der Bewerbungsprozess war und haben noch kurz damals wohl noch überlegt, ob sie sich bei der neuen Stimme am amerikanischen Original oder am bisher deutschen Sprecher orientieren wollen. Und dachte dann so, ja, klingt ganz okay, nur wenn also ein bisschen Übung und mit der Zeit so findet er sich da rein und man selber hört sich auch rein und jetzt immer wieder mal neue Folgen geguckt und feststellt so, nee, funktioniert leider nicht. Das ist schwierig.
Aber damit muss man halt rechnen, wenn man so eine Serie über 30 Staffeln laufen lässt, dass dann halt auch mal Wechsel stattfinden müssen.
Ja.
Ja, das ist zumal die Figuren altern ja auch nicht, gerade bei den Simpsons.
Mm,
mm. Und so eine Synchronstimme altert halt schon.
Ja, ja, ja.
Ist halt auch immer so ein schwieriges Spannungsfeld.
Ja, das ist immer lustig, wenn man irgendwelche alten Filme schaut und dann denkt so, irgendwie Stimme kommt mir bekannt vor. Und dann guckt man nach und jetzt weiß, oh, das ist ja der und der Sprecher. Oh, der klingt aber schon anders. Oder, weiß ich nicht, von Tim Pritloff irgendwie geisterte da vor ein paar Wochen wieder eine Aufnahme von einer, was war denn das, Messe irgendwie rum, wo er so ein Google Earth, war das Google Earth selber oder ein Google Earth Vorläufer zeigte. Und optisch hat man gesehen, dass es Tim Pritloff ist, aber vom audiovisuellen her war es so, ja, nee, wenn ich es jetzt nur hören würde, könnte ich dir nicht sagen, dass es gerade Tim Pritloff ist.
Ja, stimmt.
Und ja, aber gut, ja.
Wir schweifen ab.
Genau, wir schweifen ab.
Den Eindruck.
So ein bisschen.
Ja, so ein bisschen. Minimal.
Minimal.
Wir sind immer noch bei Film.
Genau, ja,
das
ja.
Das ist ja schon mal was.
Ja. ich muss gerade mal von wann. Ah, genau, von 2014 ist Interstellar.
2014.
Ja, das ist doch schon genau. Ewig.
Sieben Jahre.
Nein, schon 7 Jahre, ja. Ja, man ist immer so, ja, vor 3, Und ja, wenn man jetzt sagt, vor 10 Jahren, dann ist man halt, meint man halt 2011. Ja. Oder 2010 grob, ne? Und, ja.
Ja, aber ich kann mir halt vorstellen, dass der Film Interstellar genauso altert wie 2001.
Das hatte ich beim Schauen gestern auch wieder sehr starke 2001 Vibes, die ja vermutlich beabsichtigt sind auch.
Und aufgrund aber zu 2001 muss ich was sagen.
Ja.
Auch wenn das wirklich mein Genre ist und ich mich in diesem Genre total wohlfühle und ich einfach diese Filme liebe. Ich habe vor 5 Jahren den Film 2001 bei iTunes gekauft. Mhm. Und nie gesehen.
Was? Warum nicht?
Wirklich, es hat sich nicht ergeben. Ich sitze ja dann doch meistens abends mit meiner Frau auf der Couch.
Ja.
Und dann stellt sich so die Frage, was gucken wir? Serie oder einen Film? Und wenn Film, dann ja, ich habe hier noch 2001. Ja, was ist denn das? Ja, Weltraum und Science Fiction. Ist ein Film von 1968.
Ja.
Und dann ist die Idee eigentlich schon wieder gestorben, okay, weil das nicht so das Genre meiner Frau ist.
Okay, aber also man muss aber auch sagen, wir hatten den Film ja hier auch schon im Podcast, er sieht nicht aus, als wenn er von 68 wäre. Also eigentlich,
das ist eben der Punkt.
Eigentlich hättest du ihn Film zeigen müssen, ohne ihr vorher zu verraten, von wann der Film ist, und sie dann während oder nach des Films fragen, so, was schätzt du, wie alt ist der Film? Wann ist der? Und ja,
Das ist eben so das Faszinierende. Und der Film ist halt 10 Jahre älter als ich. Mhm. Ja.
Ich habe das erste Mal damals bei irgendeinem Streamingdienst, vielleicht war es noch hier, wie hieß der deutsche Streamingdienst, kurz bevor Netflix kam, Watch Ever. Ich weiß nicht, ob ich ihn da gesehen habe, aber ich habe Interstellar auf jeden Fall das erste Mal auf dem iPad gesehen, auf dem iPad Mini. Auch in mehreren Parts, glaube ich, irgendwie auf dem Weg zur Arbeit oder so, ich weiß gar nicht mehr. Und dann halt jetzt vor einer Weile nochmal für den Podcast. Und ja, man muss schon so ein bisschen addicted dafür sein und auch so ein bisschen in der Stimmung und ja, sich halt die Zeit dafür nehmen. Das ist halt nichts, was man so nebenbei wegsnackt.
Ja, und das sind halt Filme, die auch gewisse lange Ruhephasen haben. Mhm. Das ist so ähnlich bei Interstellar, dass du halt so Phasen hast, wo du einfach überwiegend guckst, ohne viel zu hören. Manchmal hier und da recht tiefsinnige Dialoge, die du halt mitgehen musst und wo du halt auch wirklich aufmerksam sein musst, um den Rest verstehen zu können. Und ich glaube, in die Richtung geht halt 2001 auch. Ne? Er lebt halt von Bildern und ja, du hast halt viel zu gucken.
Ja. Im März soll ja Godzilla vs. Kong ins Kino kommen. Mhm. Und im Trailer war es in einer Passage ganz fantastisch zu hören und eingesetzt, diese Musik, immer wenn aus 2001, immer wenn der Obelisk zu sehen ist. Dieses Stimmengeschrei sozusagen, so. Ja. Und ich war so, dann setzt gleich so Vibes, und das hat aber auch einfach gut gepasst in dem Trailer. Bin ich gespannt, ob sie das auch irgendwie im Film einsetzen. Ja, bei den stillen Passagen bei Interstellar, also gerade in dem Film hat es dann auch immer irgendwie sowas leicht Bedrohliches oder so. Es zieht so ein bisschen an der Spannung und vermittelt so, jetzt ist irgendwas, passiert irgendwas Besonderes.
Also davon lebt der Film sowieso, von diesen Spannungsbögen. Was ich auch faszinierend finde, ist, dass diese Weltraumszenen, wo du wirklich außerhalb des Schiffes bist, wo du einfach nur das Schiff selbst siehst, keine Geräusche. Dann sind halt so ein paar Ventile, die sich dann öffnen, um das Schiff in eine bestimmte Richtung zu bringen. Aber du hörst halt nichts. Wie es halt wirklich im Weltraum ist. Und ich glaube, die haben auch sämtliches Rauschen daraus entfernt.
Ja.
Damit dass du denkst, du bist in so einem Vakuum.
Ja.
Es ist total fantastisch gemacht, was die da im All für eine Stimmung generieren. Also das zieht dich schon so ein bisschen in den Bann.
Das zeichnet immer Sci-Fi-Filme und Serien aus, wenn sie das machen. Exemplarisches Beispiel auch Firefly, die ja bei Weltraumszenen ja auch keine Sounds hatten und dafür dann aber diese typische, ja, ich sag mal so Country Music in Anführungsstrichen, so Western-Klangmusik dann dafür eingespielt haben, was auch immer sehr passend war. Beim Film hat man dann darauf verzichtet, ist verschmerzbar. aber ja, ich glaube, Battlestar macht das auch so ein bisschen gemischt, so, da ist also nicht ganz so strikt. Aber ja, und bei The Expanse, da machen sie es auch, aber auch nicht so, sind da nicht ganz so streng. Also da gibt es dann auch mal Geräusche, wo eigentlich, glaube ich, kein zu hören wären.
Ja, ja, die Serie steht auch noch auf meiner Liste.
Ja, bei The Expanse bin ich gerade in Staffel 4. Die ist so meh. und ja, dann kann ich jetzt noch Staffel 5 schauen, dann soll es ja noch eine 6. geben. Aber ich versuche gerade, mich noch zu erinnern, ob ich Interstellar, den Trailer auf jeden Fall gesehen. Aber jetzt so wie die Vorabwahrnehmung kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Ich weiß nur, bei dem anderen großen Sci-Fi-Film von ein, zwei Jahre davor oder danach, mit G hier, wie heißt der? Weißt du, was ich meine? Nee, ne?
Jetzt gerade nicht.
Mit Jodie Foster.
Ach, Contact?
Nee, nicht Contact. Nee, nee. Ist ja schon steinalt.
Aber auch sehr, sehr gut.
Ja, Gravity meinte ich.
Kurzer Nachtrag, natürlich hat nicht Jodie Foster in Gravity mitgespielt, sondern Sandra Bullock, die habe ich irgendwie beide vertauscht. Entschuldigung.
Ach, Gravity, ja klar, den habe ich neulich sogar wieder gesehen
nach genau, langer Zeit. Da, den habe ich so ein bisschen wahrgenommen und dann schrieb aber meine Twitter-Bubble so aus verschiedenen Richtungen so, oh, ganz toller Film, guck den mal noch schnell im Kino oder guck den unbedingt im Kino und dann habe ich den auch noch relativ spät dann noch im Kino gesehen und auch nicht bereut.
Aber das ist auch so ein Film, der du fühlst dich am Ende des Films, als hätte dich jemand in eine Kiste gesteckt und kräftig durchgeschüttelt.
Ja.
Wirklich, du machst ein Wechselbad der Gefühle durch, weil du denkst, jetzt schaffen sie es, zack, kommt das nächste Ding. Und du leidest einfach komplett mit. Aber auch so ein Beispiel dafür, wie wenig ein Film eigentlich braucht, um gut zu funktionieren. Im Endeffekt hast du zwei Schauspieler, aber die machen das so gut,
ja,
dass dich das einfach auch so in ihren Bann zieht. Mhm. Ja, das stimmt. Ja, und bei Interstellar, weil du ja gefragt hast, ja, warum Interstellar? Also einmal die Schauspieler, ohne Frage.
Ja.
Ich habe nicht viel Filme gesehen mit Matthew McConaughey, aber
ich auch nicht. Also das letzte größere davor, wo ich mich irgendwie dran erinnern kann, was ich mit ihm gesehen habe, war Sahara. Dieser doch recht alberne, aber auch sehr unterhaltsame Film mit Steve Zahn, den ich immer wieder gerne gucke. Sahara, Abenteuer in der Wüste, heißt er im Deutschen. Das ist von 2005. Den fand ich auch noch ganz nett. Und guck mal davor. Ja, gut, Dallas Buyers Club war, glaube ich, für ihn noch so eins der größeren Filme, aber genau, ansonsten habe ich von ihm bis dahin auch nicht viel gesehen. Aber genau, wie du sagst, der Cast macht dann auch viel aus. Anne Hathaway unter anderem noch. Wir haben Alfred, wollte ich jetzt gerade sagen. wo ist er denn hier in der Liste? Steht hier gar nicht.
Michael Caine.
Michael Caine, ja, genau.
Also, ach, da. Egal welcher Film mit Michael Caine.
Immer gut, ja.
Immer gut, ja. Wirklich, obwohl er ja mehr oder weniger eine Nebenrolle gespielt hat, genauso wie Matt Damon. Das war ja, glaube ich, sogar ein Überraschungsgast. Der tauchte dann einfach auf, der war, glaube ich, gar nicht groß angekündigt,
daran kann ich mich auch noch erinnern, dass man dann ganz viel aus dem Kino kam und so, huch, Matt Damon und in einer guten Rolle auch noch irgendwie, ne? Und,
ja. Ja. Und wen man halt wirklich noch hervorheben muss, man kennt sie nicht, aber die Murphy spielt, die Kleine.
Die kleine Murphy, ja.
Mackenzie Foy,
ja.
Und die, also wirklich, die Szene, wo er sich von ihr verabschiedet. Mhm. Also wie man als Zehnjährige, oder ich weiß nicht, wie alt sie da war. Auf jeden Fall in dem Film hat sie eine Zehnjährige gespielt.
Baujahr 2000? Ja, also war sie 14, ja.
Ja, okay.
14, 13, ja.
Nichtsdestotrotz, also als Kind so zu spielen, so authentisch, das ist wirklich unfassbar. Und zu Matthew McConaughey, die Folge oder die Szene, wo sie zurückgekommen sind von Millers Planet und er sich die Nachrichten angehört hat von seinen Kindern, die ja in der Zwischenzeit irgendwie, weiß nicht, 25 Jahre gealtert sind oder 24 waren es.
Ja.
Das ist so eine Szene, egal wie oft ich diesen Film gucke, Matthew McConaughey da sitzen zu sehen und heulen zu sehen, es zerreißt mich jedes Mal. Ich heule wirklich nicht schnell, aber das war so eine Szene, da kann ich nicht an mir halten. Die macht mich echt fertig. Und das zeigt eigentlich, was für ein Charakterschauspieler Connie eigentlich ist.
Ja. Als Erwachsener Tom Cooper übrigens, Casey Affleck. Ich habe gestern noch überlegt, woher kenne ich denn das Gesicht? Das kommt mir so bekannt vor. Aber habe dann auch nicht nachgeschaut. Unter anderem auch Ocean's 12 sehe ich hier gerade. Ja, genau, daher kommt er mir bekannt vor.
Ja.
Ocean's 13. Genau, auch zahlreiche andere Filme. Und wen ich aber auch nicht schlecht fand, war dann die erwachsene Murphy, Jessica Chastain. Auch eine hübsche Frau, finde ich. Und hat auch ihren Job ganz gut gemacht. Und
was mich bei so einem Cast immer fasziniert, wir hatten ja jetzt mit Murph, hatten wir den Fall, dass sie einmal als Kind da war und einmal als Erwachsene, später nochmal als alte Frau. Aber besonders auffällig war das jetzt wirklich als zwischen Kind und Erwachsene, dass sie es wirklich da in Hollywood hinkriegen, immer Schauspieler zu finden, wo du wirklich denkst, ja, das...
Selbe Verwandtschaft, ne?
Ja, das ist eine und dieselbe Person, nur älter.
Ja.
Ich finde das immer wieder faszinierend. Und es ist an der Stelle zwischen den beiden halt auch extremst gut gelungen.
Ich glaube, inzwischen kann man da irgendwie sagen, so hier, das ist irgendwie dass man irgendwie sagt, so hier, das ist irgendwie die Hauptfigur und dann haben wir da noch einen jüngeren und einen älteren Part und dann sagt man den Computer, jetzt spuck mal hier aus, wem in der Datenbank sehen jung und alt am ähnlichsten und dann guckt man halt, ob das irgendwie passt vom Cast her. Oder oft spielen dann gerne mal dann doch irgendwie die Kinder der Schauspieler mit oder von irgendwie Beteiligten.
Das funktioniert auch ganz gut, ja.
Wo ich mir nicht mehr so sicher war und wo ich damit gerechnet hatte, dass es im Film passiert und dann aber also nicht so richtig wusste, passiert es doch oder gerade nicht in dem Film, dass die Roboter die Bösen sind. Das ist ja gefühlt so ein Film, wo man damit rechnet, irgendwie, ja, hier komische KI, die dreht bestimmt ab, Rad zum Schluss irgendwie jetzt, bringt alle um oder irgendwie sowas. Aber das haben sie zum Glück nicht gemacht.
Ja, ja.
Das ist auch, also ist ein bisschen durch, und wenn, dann muss das auch irgendwie richtig machen. Also wo es mir zuletzt begegnet ist, wo ich es aber auch sehr gut fand, war bei Agents of S.H.I.E.L.D. wieder über mehrere Staffeln hinweg das aufgebaut und dann da noch mal was aus der Kiste geholt, womit ich nicht gerechnet habe.
Ja, stimmt. Aber die Roboter waren toll. Die waren gut.
Ja, die fand ich auch cool. Auch vor allem dieses mit dem Joke-Level.
Genau. Ähnlichkeitslevel. 95.
95%.
Genau.
Selbstzerstörungsmodus aktiviert. 10, 9, 8. Okay, ich stehe auf 75%. Kommt Mann in eine Bar, will zu 60%.
Ja, stimmt.
Das war nicht schön,
das,
ja.
Das war gut. Und ich muss auch sagen, ingenieurstechnisch echt gut gedacht. Also wie die sich bewegt haben,
Das
waren ja nun richtige Computer. Ja, mhm. Also es waren ja wirklich so Blöcke.
Genau.
Aber wie die sich was für einer Geschwindigkeit, die sich auch auf Millers Planet da im Wasser bewegt haben,
ja.
Das sah einfach schön aus.
Ja, richtig auch so, auch praktisch irgendwie mitgedacht und so, ne? Und kann sich dann irgendwie so einen laufenden Asterix verwandeln. Mhm. Irgendwie schwere Dinge heben oder Leute transportieren so und trotzdem noch Zeug machen oder halt irgendwie sich in der späteren Szene da auf dem Planeten dann im Schiff so ein bisschen verankern und verhindern, dass irgendwie Leute da durch die Gegend fliegen. Und der Schwerkraft und so. Und ja, und aber gleichzeitig halt auch das Design so, dass du, sag mal, also das ist klar, das ist eine Maschine, das ist eine KI und so, ne? Da ist nichts, wo man sich irgendwie emotional sozusagen dran binden könnte, weil es nicht funktioniert, rein schon vom Äußerlichen her sozusagen, ne?
Ja. Es gibt ja besonders in Science-Fiction-Filmen gibt es ja manchmal so Punkte, wo du denkst, so blöd, blöd, blöd. Ne? Mhm. Aber das habe ich bei Interstellar so überhaupt nicht. Das wirkt irgendwie alles so stimmig. Da hat man auch technologisch jetzt an keiner Sache so maßlos übertrieben.
Nee, also ich bin einer von den Zuschauern, die, ja, wenn es nicht so offensichtlich ist, störe ich mich nicht daran. Und wenn er nachher sagt, ja, hier, das und das geht nicht so, ja, okay, ist mir dann beim Film schauen egal. Wenn es dann aber Sachen sind wie im letzten Star Wars-Film das Hyperraumstottern, wo dann irgendwie durch die Gegend gesprungen wird und ich so, was ist das denn jetzt? Warum? Und was soll denn das? Und,
also ich muss fast sagen, dass man bei Interstellar so ein bisschen untertrieben hat. Also es wird ja nicht genau gesagt, wann es spielt. Ja, es werden keine Zeitangaben gemacht. Ich habe irgendwo gelesen, dass es irgendwie in der zweiten Hälfte des 21. Jahrhunderts irgendwie spielen soll. So, aber wenn du dir jetzt einfach mal anschaust, wie weit sie technologisch waren oder sind, aber wenn du die Farm anguckst, dass noch alles so enorm bodenständig war, du hast immer noch deine Verbrenner-Trucks gehabt.
Ja.
Also es war schon fast so ein Niedrigstapeln. Also wenn man jetzt die aktuelle Entwicklung sich ansieht, habe ich schon das Gefühl, dass wir theoretisch in der zweiten Jahrhunderthälfte schon weiter wären.
Mhm. Das ist immer das Beste, was du machen kannst, wenn du irgendwie einen Sci-Fi-Film hast, der gefühlt der dann so inszeniert ist, dass er in einer fernen, aber doch noch halbwegs greifbaren Zukunft spielt und du dann aber auch nicht sagst, wann das spielt. Weil es dann so ein bisschen ja, Raum lässt zum Interpretieren und ja, man kann sich irgendwie selber ausmalen, wann das spielt und ja, rennt dann nicht rein in so Sachen wie, das ist aber komisch, dass die in der Zukunft noch Nokia-Handys haben oder irgendwie sowas. Ja, und, ja das ist dann immer ganz nett. Oder das halt irgendwie so, ja, so wie jetzt die letzten Jahre so, ja, wo sind denn jetzt unsere Hoverboards? Oder so, ja, jetzt ja. Hier an dem Tag irgendwie Skynet startet oder irgendwie sowas, ne? Und so Sachen und ja, was mir auch, was Interstellar ja auch hat und aktueller denn je so ein bisschen auffällt, sind so die eine Szene, setzt eure Masken auf, Auto. Also, ja, I feel it.
Stimmt, daran habe ich in dem Moment gar nicht gedacht. Ja. Liegt wahrscheinlich eher daran, dass ich zu 98% wirklich nur zu Hause bin und Homeoffice mache.
Okay.
Und eigentlich nur mal kurz ja, was einkaufen gehe.
Ja.
Aber stimmt, setzt die Masken auf. Das genau. Hört man nicht zum ersten Mal.
Mhm. Momentan. Und das andere, was ja, das fand ich interessant, dass das nur so kurz angeschnitten wird, dass Cooper in die Schule gerufen wird, weil irgendwas ist mit seiner Tochter und ja, sie hat, wie war das, sie hat ein Bild gemalt, wo Sterne zu sehen sind, oder wie war das?
Ja, also irgendwas in Richtung Mondlandung.
Genau, genau, und so dann und er dann so, ja, was ist das Problem? Und dann, ja, das sind aber nicht mehr unsere aktuellen Unterrichtungsmethoden sozusagen. Dann kommt halt so durch so, ja, irgendwie hat sich die Allgemeinheit darauf geeinigt, Mondlandung war fake, weil wir wollten den Russen pleite machen. Und dann ist so, hä, was? Was ist da los?
Und ja, es hat einen tieferen Hintergrund. Also, als ich jetzt in Vorbereitung auf diesen Podcast den Film nochmal gesehen habe, ist mir das nochmal so richtig bewusst geworden, so diese Situation. Die Menschheit steht kurz vor ihrem Ende. Also wenn die Menschheit so weitermacht, dann verhungern sie, weil es gibt keine Ernten mehr, es ist alles trocken, wir haben Sandstürme. Mhm. Deswegen ja auch die Äußerung, wir brauchen keine Ingenieure, wir brauchen Farmer. Mhm. Ja. Und das kam so ein bisschen durch, dass sie halt gesagt haben, wir streichen aus den Geschichtsbüchern alles, um der aktuellen Generation nicht unbedingt unter die Nase zu reiben, was wir für einen Raubbau mit diesem Planeten getrieben haben. Und ich finde, das ist eine interessante Herangehensweise. die gar nicht mal so abwegig ist, dass man das vielleicht wirklich irgendwann tut.
Ja, auch dieses so, also dann doch dieses mit so, war das da auch oder war das woanders wo irgendwie so, nein, es gibt keine Sterne am Himmel und alles Fake und so das offensichtliche Leugnen und so dieses so Mondverschwörung, wo dann Leute auch mal sagen so, ja okay, also pass mal auf, das kann gar nicht fake gewesen sein, weil irgendwie, also, irgendwo habe ich neulich gesehen, wo einer erklärt hat, so, also technisch wäre es eine Meisterleistung damals gewesen, die Mondlandung zu faken, weil das gar nicht, weil sie gar nicht in der Lage gewesen wären, die Ausleuchtung so herzustellen, wie es da zu sehen ist, sozusagen. Ja. Und dann halt noch den Fakt, dass ja du über, ja, bis ihr Lebensende mehrere Personen daran hindern müsstest, auszupacken über diese Verschwörung. Und ja.
Ja, auf jeden Fall. War auf jeden Fall ein Detail, was jetzt ehrlich gesagt nicht entscheidend für den Film war. Mhm. Ja. Aber was irgendwie so ein interessantes Detail war, was einfach die Situation der Menschheit nochmal deutlich gemacht hat.
Ja.
Heute geht es immer so in die Richtung, ja, du musst studieren, Ja, du musst Ingenieur werden oder du musst irgendwie was anderes Großes machen. Und dass das irgendwann eine Zeit geben wird, in der das einfach nicht mehr so gefragt ist. Fand ich auf jeden Fall ein interessantes Detail. Aber es gab eine andere Szene mit, es war, glaube ich, auch mit die einzige Szene, mit der ich irgendwie nicht klargekommen bin. Nämlich als Cooper mit Murph zusammen da dieses NASA-Untergrundding da entdeckt hat.
Norad war das. Es war, glaube ich, sogar, wenn ich mich nicht täusche, direkt die Außenansicht die man auch aus Stargate kennt, wenn sie mal zeigen, hier ist unsere unterirdische Kommandozentrale, und dann hat man mal diesen Tunneleinfahrt da gesehen. Das sah irgendwie schwer danach aus, aber ja.
Ja. Auf jeden Fall, sie sind ja da eigentlich nur dieser Spur gefolgt, weil im Sand da diese Spuren waren, und das waren dann halt Koordinaten. Mhm. Gravitation, die erste Erwähnung dieses wichtigen Kernelements dieses Films. Auf jeden Fall kamen sie denn da an und alle waren total geschockt. So, wie haben sie das hier gefunden? Und aber plötzlich war er der Auserwählte, der diesen Flug leiten sollte.
Ja, weil er also ja auch irgendwie erfahren genug ist, das Ding zu fliegen. Und ja, stimmt, jetzt wo du es sagst, kann man sich auch fragen, so, ja, wenn sie von ihm wussten, warum haben sie ihn denn nicht schon vorher kontaktiert? So, eben, nach dem Motto so, hallo, wir bräuchten sie da mal, weil, ja,
es gibt sie noch. Sie sind der beste Pilot, den die NASA jemals hatte. und sie wurden auserwählt, die Menschheit zu retten. Ja, das war der einzige Punkt, wo ich dachte so, hä, irgendwie passt das jetzt nicht zusammen.
Ja, das sind so kleine Stolperfällen, so, ja.
Ja, genau. Es gab eine Szene, die mich auch echt gepackt hat, weil sie unheimlich spannend gemacht war. Auch wieder so ein Wechselspiel zwischen Ruhe und Musik. Mhm. Das war als Dr. Mann mit dem Schiff geflüchtet ist und an der Endurance andocken wollte, das aber nicht per Autopilot machen konnte, weil der abgeschaltet war.
Ja, und ne, weil er konnte den Autopiloten nicht aktivieren, weil er nicht genug Autorität irgendwie hatte. Also das System gesagt hat, so, nee, abgelehnt. Autoritätslevel war irgendwie nicht hoch genug oder irgendwie sowas. Oder Vertrauenslevel, irgendwie sowas war das, ja.
Und du hast ja diese Szene, wie er dann da andocken will, und diese Klammern, die das Schiff da greifen wollen, greifen immer ins Leere. Mhm. Hat man natürlich auch keine Klickgeräusche oder irgendwie was gehört. Also du hast diese Stille. Und die Musik macht nichts anderes als wuh, wuh, wuh. Und die haben wirklich bei dieser Stelle eine Spannung erzeugt. Du krallst dich jedes Mal in die Couch.
Ja.
Das ist wirklich, wirklich genial.
Ja.
Ja, überhaupt. Die haben so Plot-Changes, wie nennt man das? So Plot-Twists in diesen Filmen oder in diesem Film, mit denen du einfach beim ersten Gucken niemals gerechnet hättest. Ne? Also, dass der Dr. Mann sich da einfach entpuppt als jemand, der die ganze Zeit Signale geschickt hat, damit bloß jemand kommt.
Ja, und aber in dem Moment auch vollkommen nachvollziehbar ist. Ne?
Also, absolut nachvollziehbar.
Man ihm auch jetzt nicht sagt, oh, was für ein Arsch, oh, der Böse hier, ne? Sondern es ist komplett nachvollziehbar. Also es ist zwar schon scheiße, was er macht, ne? Aber man kann sich in seine Situation reinversetzen. Ne?
Definitiv. Und da gibt es dann halt so einige Punkte.
Ja, ich fand auch die Szene großartig, wo er Cooper da zurücklässt an dem Gletscher da und sagt, ich kann mir das nicht ansehen, ich dachte, ich könnte es, aber ich schaffe es nicht.
Ja, und dann macht er seinen Ton aus.
Den Funk aus, ja.
Ja. Also, krasse Persönlichkeiten, also so, ja, wie die Charaktere auch ausgebildet werden, so innerhalb dieses Films. Mhm. Das ist schon echt fantastisch. Und auch die Szene, als wirklich dann rauskommt, es gab nie einen Plan A.
Ja.
Und da ist so ein Satz gefallen. Ich versuche den gerade nochmal raus. Genau, Menschen tun sich schwer, nicht die Welt, die Menschen tun sich schwer, nicht die Welt, sondern sich selbst zu retten. Also er hat sie mit voller Absicht losgeschickt und haben gesagt, ja, ihr habt die Möglichkeit zurückzukehren und wenn ihr zurückgekehrt seid, bis dahin haben wir auch die Lösung für dieses Schwerkraftproblem in der Gleichung. Ne?
Beides gelogen.
Und beides war halt gelogen. Ne? Erstens, er hatte die Formel schon und zweitens,
aber sie war
es
ja
gab
auch nicht,
keine Rückkehr.
Ja, aber die Formel war ja auch nicht anwendbar, ne? Irgendwie, also zumindest wurde das so im Film gesagt, dass die Formel zwar, dass sie zwar hat, aber sie irgendwie nicht funktionieren würde. Ja, ja, also ist auch so ein bisschen nachvollziehbar, ne? Weil sonst würdest du irgendwie schwer Freiwillige finden, die halt also zum einen selber alles zurücklassen müssten und aber auch ja die Chance auf Rückkehr nicht vorhanden ist.
Ja, also diese emotionalen und moralischen Prämissen, die passen irgendwie zu jedem Charakter und zu jeder Situation. Es sind immer irgendwie nachvollziehbare Gedanken, die da formuliert werden. Naja, und als Dr. Mann da nicht richtig andocken konnte und da die Schleuse öffnet und das Ding in die Luft geht und die halbe Endurance da zerfetzt, dann kommt ja eigentlich der nächste Part, wo du einfach nur den Atem anhältst.
Ja.
Weil durch die Explosion gerät die Endurance, also das Mutterschiff sozusagen, in einen solchen Drehkreisel, dass die anderen nicht andocken konnten.
Und vor allem auch in einem Abwärtsdrehkreisel in den Orbit des Planeten. Also droht auch der Schwerkraft des Planeten zum Opfer zu fallen, was besonders schwierig ist, weil das Ding kein Hitzeschild hat, weil es ja einfach nicht dafür gemacht ist oder nur dafür gebaut ist, im Weltall in der Schwerelosigkeit dahin zu schweben.
Ja. Und ich weiß, weil wir sind jetzt ein Audio-Podcast, insofern es ist jetzt echt schwer, diese Situation zu beschreiben, aber wie er die Endurance wieder einfängt, wie er da andockt, wie er das eigene Schiff so in die gleiche Drehgeschwindigkeit bringt. Ja. Wirklich, auch die Orgelmusik dazu wieder. Das sind einfach so Szenen, die vergisst du dein Leben lang nicht mehr. Das ist wirklich beeindruckend gemacht.
Ja, das fand ich auch beim ersten Mal schon sehr beeindruckend. Und da saß ich auch da so.
Ja.
Luft anhalten und irgendwann, wenn es vorbei ist, dann spielt man auch so. Jetzt geschafft.
Bei dem einmal Gucken dieses Films im Kino habe ich mich wirklich vorne in die vierte Reihe gesetzt. Und das Kino war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, auch nahezu leer. Das war kurz bevor er rausgegangen ist aus den Kinos.
Ja.
Und hatte wirklich das Glück, den nochmal auf einer richtig großen Leinwand zu sehen.
Mhm.
Und das war echt krass, weil du warst noch mehr in dem Film drin als so schon.
Ja, ja, man ist immer so ein bisschen so, ja, welche Reihe setzt man sich und. Jetzt bei den Lux-Kinoserien vom UCI, da so die, ich glaube so die vier Reihen vor mir oder so, oder dann noch frei und also so nah genug, dass man irgendwie eine große Leinwand hat und dass man aber auch nicht irgendwie Nackenstarre bekommt. Die neuen Sitze lassen das zu, dass man sich mehr in die Waagerechte begeben kann, sozusagen. Aber Ja, ich habe Avatar das zweite Mal in 3D zu weit rechts gesehen. Also habe ich zu weit rechts gesessen und musste dann halt immer so ein bisschen den Kopf hin und her bewegen. Ja, okay, ja. Das war ein bisschen anstrengend, abgesehen davon, dass Avatar das erste Mal gucken, die Pause zwischendurch sehr gut hat, weil das 3D sehr anstrengend war auf den Augen. Und es gab jetzt bei UCI zumindest, wie hieß das, Screen X, so eine neue Screen X Kino, so eine neue Leinwandtechnologie, wo so ein bisschen die Leinwand links und rechts noch erweitert wird. Okay. Und dann quasi, also wie so ein Widescreen-Bildschirm sozusagen zu Hause, dass dann da so rechts und links noch mehr Bildschirm vor dir ist. Genau, erster deutscher Kinosaal mit 270 Grad Projektionssystem geöffnet. Und bei Jumanji The Next Level gab es das und bei der Fortsetzung von Bad Boys gab es das. Oder bei Bad Boys haben sie ein bisschen zu wenig damit gespielt. Ich schick dir mal einen Link und pack dir auch noch in die Shownotes. Dass man sich da mal ein Bild von machen kann. Das fand ich sehr interessant und das ist dann aber auch sowas, was dann, ja, das muss der Film dann halt auch entsprechend nutzen und nicht nur so mitnehmen, sonst funktioniert das nicht.
Aber ich habe jetzt Interstellar das erste Mal auf meinem Computermonitor gesehen und nicht im Vollbildmodus, damit ich halt daneben noch Notizen machen konnte. Und ich war regelrecht erschrocken, wie breit und wie flach das Bild eigentlich ist. Mhm. Also ich weiß gar nicht, was das für ein Format war, aber das kam mir extrem vor. Das zeigt wahrscheinlich, dass ich wirklich keinen Cineast bin, sonst würde ich das Format kennen. Aber da war ich schon sehr beeindruckt, wie breit das inzwischen ist, dieses Format.
Ja, der Letterboxd hat es, glaube ich. Es gibt ja auch bei den, ne, bei den Marvel-Filmen zum Beispiel, war das auch, dass da zwischendurch auf sogenannte IMAX, oder also dass IMAX-Kameras verwendet werden und dann quasi Vollbild, sozusagen die ganze Leinwand ausgefüllt ist und man das irgendwie weiß und zwischendurch so feststellt, oh ja, jetzt ist es ja hier, da ist ja gar kein Balken mehr da und irgendwann ist es dann wieder weg und dann, also bei den Filmen ist es, glaube ich, mit so einem seichten Übergang und bei anderen Filmen, bei Batman zum Beispiel, Batman, war das bei The Dark Knight war das, glaube ich, und Dark Knight Rises auch, da ist einfach ein Szenenwechsel und dann hast du halt da irgendwie, da merkst du dann vielleicht eher, Das macht dann auch nochmal was aus, weil dann das bei ja, actionreichen Szenen oder wichtigen Szenen dann genutzt wird.
Ja. Komm, lass uns über die Musik sprechen.
Ja, genau. Da die Gedanken hatte ich auch gerade. Ja, die Musik ist hier auch wegweisend, kann man glaube ich sagen. Und also ist schon typisch quasi für den Film, aber jetzt auch nichts, was man irgendwie satt hat nach einmal gucken oder so, ne? Sondern was schon sehr ikonisch ist und auch viel von dem, was der Film ist, auch ausmacht. Also Stummfilm würde der Film nicht funktionieren oder einem anderen Soundtrack. Hm.
Aber gerade das ist, glaube ich, der interessante Punkt, wenn man halt sagt, ja, die Musik gehört einfach zu dem Film und das passt einfach. Und dabei ist die Herangehensweise an die Musik komplett anders gewesen als bei sämtlichen anderen Filmen. Also normalerweise läuft es ja so, dass ein Film produziert wird und erst so gegen Ende einer Filmproduktion kommt halt der Komponist dazu. Er kriegt dann halt das Rohmaterial, der weiß, worum geht es in dem Film und kann halt passend dazu entsprechend die Musik machen. Also die Musik ist in der Regel immer ein nachgelagerter Prozess. Mhm. Das ist bei Interstellar aber komplett anders. Hans Zimmer hat den Soundtrack ja gemacht.
Mhm. Das hört man auch. Also das ist
das hört man definitiv. Obwohl er das Stilmittel verwendet hat, wie beispielsweise die Orgel, die halt bis dato noch nicht so etabliert war.
Mhm. Ja, also schon ähnlich so, also mal zuletzt irgendwie in 2001 oder dann auch eben Gravity gehört, aber ja.
Ja. Auf jeden Fall, bevor der Film überhaupt gedreht wurde, kam Christopher Nolan zu Hans Zimmer, drückte ihm Umschlag in die Hand, meinte, du, ich habe den Brief geschrieben und ich möchte, dass du bis morgen mir auf Basis dieser Geschichte ein Thema baust. Ein musikalisches Thema. Mhm. Und dann hat Hans Zimmer halt diesen Brief gelesen und es war einfach nur eine Geschichte. Auf einer DIN A4-Seite.
Okay.
Eine Geschichte zwischen Vater und Sohn. Mehr nicht. Mhm. Also hat im Grunde genommen im Film zu tun gehabt. Und dann hat sich halt Hans Zimmer da nachts hingesetzt und hat dieses Thema geschrieben. Und wenn du das weißt, dass da eine Vater-Kind-Geschichte dahinter steckt und du hörst dieses Thema, dieses Dip, 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 groß und klein. Ja?
Stimmt,
also
ja.
mit ein bisschen Fantasie kriegst du es halt hin.
Ja,
auf jeden Fall. Ist dann Christopher Nolan am nächsten Tag zu ihm hin und dann hat ihm Hans Zimmer einfach nur dieses Thema auf Klavier geliefert. Das war einfach nur ein kleines Mini-Klavierstück.
Das würde ich gerne als Video sehen.
Das gefällt mir. Ja, das habe ich auch gedacht.
Das, beziehungsweise das würde ich, das hätte ich tatsächlich gern als mal Videospielreferenz zu bringen, als Braindance. Ja. Und ich würde das gerne angucken.
Und meinte Christopher Nolan, das gefällt mir. Das baue jetzt bitte aus und mach daraus einen Soundtrack. Und mehr hatte Hans Zimmer nicht. Er hat einfach diese Musik geschrieben, so wie er es empfunden hat. Und er hat auch gesagt, die Musik ist sehr persönlich für mich. Wie viel persönlicher kann etwas sein, wenn dir jemand sagt, schreibe über die Zukunft deines Kindes? Und im Endeffekt ist die Musik dann entstanden, während eigentlich der Film entstanden ist. Und das hat Christopher Nolan die Möglichkeit gegeben, ganze Szenen in dem Film anzupassen, damit sie zur Musik passen.
Das ist natürlich auch was. Also so ähnlich habe ich das bei meinen YouTube-Flashmob-Filmen gemacht. Da hatte ich dann mal irgendwann passende, leider oft GEMA-Musik im Kopf. Das hat dazu geführt, dass mein allererstes Video über Flashmob, was bei YouTube hochgeladen hat, noch während des Ladens kam schon die Meldung, oh, hier ist GEMA-Musik drin. Wir haben schon die Tonspur gesperrt. Ich so, toll, danke.
Ich wollte gerade fragen, seit wann bist du aus dem Gefängnis wieder raus?
Ich habe mir auch gar nicht die Mühe gemacht, den Schnitt auf die Musik zu setzen. Ja, toll, ja, dann lade ich es halt bei Vimeo hoch. Danke. Und besonders skurril, vor ein paar Jahren kam so eine Mail, ja, wir haben ja so ein irgendwie Copyright-Ding in einem Video so. Hä? Guck ich so, klick so, ja, mein iPhone 4-Video von damals. Hä, warum denn? Da ist doch irgendwie, die Musik war doch auch aus iMovie, muss doch lizenziert gewesen sein. Steht drin, ja, kann jetzt in einigen Ländern gesperrt sein. Amerika. Mhm. Okay, da ist offensichtlich die Lizenzierung für ein Lied aus der iMovie-App fürs iPhone ausgelaufen. Das war dieses Phoenix-Lied, was O2 damals unter anderem auch als Werbung hatte, so 2019 rum. Was ich halt in dem Video verwendet habe und kam im Nachhinein so ein Copyright-Ding noch. Aber das habe ich auch oft im Kopf gehabt und gerne gemacht, dass dann halt auf Musik die Schnitte gesetzt habe. Das mag ich auch generell gerne, wenn das irgendwie in so Filmen passiert. Und ja, klar, wenn du schon einen großartigen Soundtrack irgendwie hast, dann entsteht da halt schon irgendwie ein Bild von dem, was du machen willst. Und ja, und das Aber das, wie der Soundtrack entstanden ist, zeigt auch, wie großartig, was für ein großartiger Künstler Hans Zimmer auch ist, ne? Also auch wenn man ihm so ein bisschen nachsagt, dass er so, dass seit Inception so dieses Brachiale mal so ein bisschen zu viel ausnutzt oder so, gibt es doch sehr viele Soundtracks von ihm, die einfach sehr großartig sind.
Ja, definitiv. Aber ich habe auch im Internet gelesen, dass es wohl von einigen, also von einigen mehr sogar, ziemlich heftige Beschwerden darüber gab, dass die Musik so vordergründig an manchen Stellen ist. Einfach zu laut.
Ah, ja, daran kann ich mich auch erinnern. Ich glaube, das war bei Gravity gab es auch eine ähnliche Diskussion. Ja, um da einzuhaken, also das kann dann sein, dass man da in einem scheiß Kino war. Also das muss ich wirklich so sagen. Das ist auch das Schöne, wenn man Filme mehrmals sieht. Du hörst dann, wenn Kinos eine scheiß Soundanlage haben. wenn es nur aus der Werbung ist, wo dann der identische, komplette Werbeblock gezeigt wird und du plötzlich hörst so, als ich gestern in einem anderen Kino war, da habe ich da in dem Spot das Geräusch aber mehr deutlicher gehört. So ging es mir jedenfalls. Bei irgendeinem Werbespot habe ich den Unterschied gehört, dass die Soundanlage anders ist. Und zum anderen muss ich aber auch sagen, so, ja, das gehört aber zum Film dann dazu, das ist halt so. Und ne, ja. also das gehört dann auch, das ist ein Stilmittel, dass man dann nicht alles versteht und das so ein bisschen zu laut wirkt und bedrückend wird. Und ja, das soll ja so. Und wie sagt man so schön, Mama kommt beim Kind rein, mach mal lauter, nee, Mama kann ich auch einen Gläser stellen.
Nein, aber habe ich persönlich an keiner Stelle so empfunden. So. Und wenn die Musik halt sehr laut war und sehr durchdringend, wie etwa bei dieser rotierenden Endurance, beim Andocken, da gehörte das einfach mit dazu.
Ja.
Das war einfach an der Stelle das Stilmittel. Schlechthin.
Ja, oder dass die Orgel halt hochdreht und in den Lautstärkenbereich geht, wo du tausendmal so, ein bisschen leiser, sonst kommt der Nachbar gleich durch die Wand. das gehört dann dazu. Vor allem auch dann dieses Lauterwerden, also es war auch tatsächlich in Interstellar an einer Stelle, dieses Lauterwerden der Musik und dann Abfall und dann Stille. So.
Das ist auch ein ganz klares Stilmittel in diesem Film gewesen, dass Musik wirklich ganz abrupt aufhört, um im nächsten Moment wirklich einfach nur noch Stille zu produzieren bei der Explosion von Dr. Manns Schiff. Ne? Ja. Das war so eine Situation.
Ja, auch da der Schnitt so, dass na, im Moment hörst du ihn noch reden und hörst noch so den Anflug sozusagen, der Geräusche wie die Druckluftkammer und dann die Explosion und alles da passiert und dann aber Umschnitt ins quasi Weltall, wo du es nur siehst und nicht hörst. Und aber trotzdem dramatisch genug ist in dem Moment.
Also das packen wir auch in die Shownotes. Da hat sich jemanden an irgendeiner Universität in Stuttgart mal rangemacht und hat die Musik analysiert. Da stehen halt eine Menge Infos zu der Entstehung des Soundtracks drin. Aber halt auch, wie Instrumente ganz gezielt eingesetzt wurden. Ne? Und mit welchem Grund. Und also es ist wirklich spannend. Wer sich für Musik interessiert, für den ist es mal eine ganz tolle Leselektüre. Hätte ich auch nicht gedacht, dass jemand wie viele Seiten schreiben kann. Es sind irgendwie 18 Seiten nur über diesen Soundtrack.
Okay.
Und es ist schon ganz, ganz interessant. Ja, und was noch spannend ist, ist halt die Physik hinter dem Film. Also der ist ja jetzt nicht so, der ist ja nicht ganz so frei erfunden, wie man ja denken mag. Also es geht ja um Wurmloch, schwarzes Loch, um Dimensionen, ne? vierte, fünfte Dimension. Und Christopher Nolan hat sich die Geschichte ja so an sich nicht ausgedacht, sondern er hat sich einen Wissenschaftler mit an Bord geholt, den Kip Thorne, der auch mit dem Nobelpreis ausgezeichnet ist und sich halt mit Astrophysik beschäftigt. Und alles das, was dieses Thema angeht, wo man eigentlich normalerweise nie so den Zugang zu hätte. Also ich würde nicht auf die Idee kommen und mir ein Buch über Astrophysik kaufen und durchlesen, weil ich genau weiß, es übersteigt einfach mein Horizont. Aber in dem Fall hat man einen ziemlich guten Zugang zu dieser Thematik. Ich weiß nicht, wie es dir ging oder ob diese physikalische Geschichte so ein bisschen an dir vorbeigegangen ist, wie bei vielen anderen wahrscheinlich, vermute ich mal.
Also ich, zum einen, ich hatte in der Schule damals, ich habe, bin nach der, hatte hier in Brandenburg, gab es hier, das gibt's, gab oder gibt es das Schulsystem irgendwie bis zur, schlag mich, sechsten Schule, also der sechsten Klasse Grundschule und danach weiterführende Schulen, also in Gesamtschule, Gymnasium oder Realschule. Ja. Und war dann da auf einer Gesamtschule und da gab es dann Wahlpflicht 1 und 2 in der 7. und 9. Wahlpflicht 1 habe ich mich für Naturwissenschaften entschieden. Da hatte ich eine ganz coole Lehrerin und später einen ganz coolen Lehrer, wo wir so verschiedene Sachen gemacht haben und dann noch mit Lebensmittelfarbe rumgespielt haben oder uns Die Welle angeguckt haben, den Film von 87 oder so. Alles im Thema, so Thema Modelle und so. Und dann Wahlpflichtfach 2 war Astronomie, weil nichts mehr übrig war. Ich wollte eigentlich Informatik, aber der Kurs war dann schon voll. Ich war irgendwie zu langsam bei der Auswahl oder so. Und alle haben sich gedacht, oh geil, in der Schule am Computer abhängt, das mache ich mal. Und die anderen Fächer waren auch so, dass ich dachte, ja, nee, nee, will ich nicht. Und ja, dann nehme ich halt Astronomie. Die Rektorin dann auch damals unterrichtet. Und habe sogar, ich weiß gar nicht, was ich für eine Zeugnisnote hatte, aber ich fand das Thema damals interessant. Habe dann auch meine Facharbeit in dem Fach geschrieben. Wir durften uns das Fach und dann anschließend das Thema aussuchen. Hab das am Wochenende vor der Abgabe geschrieben.
Natürlich.
Ja, natürlich. hab aber auch ganz gut abgeliefert und hab auch nur, weil ich ein bisschen abgewichen bin im Thema, dann nur eine 2 plus oder 1 minus bekommen. Ich weiß gar nicht mehr. Und ja, also schon durchaus seit frühen Kindstagen irgendwie Astronomie interessiert so und wenn irgendwie hier Kometen, die auf unsere Erde zurasen, Doku bei N24 lief, habe ich das doch sehr gerne geguckt und fand jetzt auch bei Interstellar das mit dem wie ein Wurmloch funktioniert und als er sagt, ja, Nanu, das sieht ja so komisch aus und ja, pass auf, hier so und so funktioniert das und so ist das und ne, und es gibt ja so in den verschiedenen Sci-Fi-Serien, Filmen unterschiedliche Arten, wie irgendwie das, ja, Hyperraum oder Lichtgeschwindigkeit oder Überlichtgeschwindigkeit reisen erklärt wird, benutzt wird, etc. Und fand das jetzt bei Interstellar schon, ja, auf jeden Fall schlüssig und jetzt nicht zu, dass ich irgendwie irgendwann ausgestiegen bin oder dachte, ja, nee, das ist mir irgendwie zu abgefahren oder also zu, ja, zu drüber sozusagen. Also wie du gesagt hast, der Film hat in seiner Wissenschaft jetzt fast eher auch untertrieben, ja.
Ja. Ja, haben sie auf jeden Fall auf eine Art und Weise gemacht, dass man da auch so hintersteigen konnte. Mhm. Also nicht beim ersten Gucken, vielleicht auch nicht beim zweiten Gucken. Aber wenn du dann halt ja wirklich aufmerksam bist und das so mitverfolgst und halt auch auf die Dialoge achtest, Es wird ja viel erklärt auch im Film. Das ist auch gut gemacht, ohne dass du den Eindruck hast, dass dir da jetzt gerade was erklärt wird.
Sondern es passiert einfach.
Das passiert einfach und
im Idealfall, wie es halt tatsächlich gerade zitiert habe, dass der Charakter nachfragt, so, hä, nanu, erklär mir das doch mal, sozusagen.
Ja, es gibt halt nur eine Sache, er war ja zum Schluss in diesem Tesserakt, also in diesem Zeitwürfel sozusagen. Der ihn ja an die Stelle gebracht hat, wo er seiner Tochter im Endeffekt die Lösung des Rätsels verrät.
Ja.
Was halt noch offen war.
Ja, wenn ich das richtig verstanden habe, hat ja das Tars oder Case, der dann noch mit ihm über Funk gesprochen hat, dann irgendwie eine Verbindung zu den Wesen hatte, hat er ja quasi erklärt, ja, die sind schon weiter, die sind schon bei der fünften Dimension und die dritte Dreidimension, hä, was ist das? So, das, ne, also, als wenn du jetzt irgendwie einem Kind irgendwie eine Diskette hinhältst oder eine Betamax-Kassette, so, hä, was ist das? So, kenne ich nicht, was ist das? Was macht das? So, das finde ich auch mal schön. Oder was ja beim ersten Star Trek-Film auch das Hauptproblem ist sozusagen, dass da was zurückkommt, was auf einer Frequenz funkt, was die Menschen da gar nicht mehr benutzen und deswegen nicht verstehen. So, ne?
Ja. Fünfte Dimension, die Liebe über, ja, das war so dieser, wie soll ich sagen, der schnulzige Part an dem Film.
Ja.
Ja, die Liebe ist sozusagen die fünfte Dimension und sie durchdringt alle anderen, Länge, Höhe, Breite und die Zeit. Gut, kann man machen, das ist vollkommen in Ordnung. Eine Frage, die sich mir halt gestellt hat, diese Wesen, also im Endeffekt die Menschheit in der fünften Dimension.
In einer fernen Zukunft.
In einer fernen Zukunft.
Mutmaßlich.
Hätten ja eigentlich die Möglichkeit gehabt, die Lösung des Rätsels doch selbst auch zu übermitteln in die Vergangenheit, oder?
Ja.
So, da stellt sich die Frage, warum dieser Umweg?
Ja, man. Also, was ich ja gerade schon versucht habe, so ein bisschen so zu erklären, so dieses so: Man ist schon so weit, dass man, also technologisch. Und intellektuell schon so weit, dass man sich gar nicht mehr zurückversetzen kann in, ja, also ich nehme gerade mit Ultraschall auf, unserer tollen Modifikation für Reaper, was uns ermöglicht, irgendwie toll Podcast aufzunehmen und so, ne, und ich steigt da ganz gut durch und auch in der Routing-Matrix und so, ne? Und mir fällt es halt irgendwie schwer nachzuvollziehen, wie andere Leute wie Schwein vorm Uhrwerk da sitzen, ja. Und irgendwie so, hä? Ja. Wie? Oder weiß ich nicht, das ging ja früher sicherlich auch vielen so, dass die in Mathe irgendwann angefangen haben, nicht mehr den ganzen Rechenweg hinzuschreiben, sondern bestimmte Station auszulassen, um noch den halben Weg hinzuschreiben und dann sagt der Lehrer, ja, aber das ist ja gar nicht der ganze Rechenweg. Und dann steht da, ja, warum auch? Hä, warum auch? Oder ich krieg den, was wollen sie jetzt von mir? Und ja, schreib mir doch mal voll hin. Und so, ja, wie, was denn? Alle Schritte? Und oh Gott, die kriege ich jetzt gar nicht mehr hin. So, weil ich mach die Hälfte im Kopf schon und ne, sowas. Ja, das so kam es mir so ein bisschen rüber, das jetzt beim zweiten Mal gucken. Und hatte jetzt aber auch beim, also nach dem ersten Mal gucken ist ja halt immer so, ah, okay, ah, so war die Lösung, ne? Und wenn man dann beim zweiten, wenn man den dann das zweite Mal guckt, dann weiß man schon, ah, ja, hier, das ist ja eher und so, und dann versteht man bestimmte Sachen besser. Also ich glaube noch so, ja, spätestens dreimal gucken, hat man den Film so grob doch fast zu 90% verstanden. Bei jetzt zum Beispiel Tenet. Also ich habe ihn jetzt zweimal gesehen. Und beim zweiten Mal war so, also so bis zur Hälfte, bis zur ersten Hälfte des Films war so, ja, das habe ich jetzt verstanden.
Und jetzt platzt mir aber schon wieder der Kopf. Also wer den Film gesehen hat, weiß, was ich meine. Mit dem so,
ja, wie, das was. Macht Nolan gerne.
Wie, was, warum funktioniert und ergibt das jetzt noch Sinn oder ist das Quatsch und hä? Und, oh Gott. Und ja, also das find ich aber auch so faszinierend an dem Film. Also das ist dann. Ja.
Ja, auf jeden Fall hast du halt so dieser Kreis, der sich dann irgendwann schließen muss. Mhm. Es kann halt nur eine Menschheit in der Zukunft geben, wenn die in der Vergangenheit irgendwie gerettet wird oder wurde. Ne? Und Cooper war halt so dieses Zwischenstück.
Ja.
Und hat halt mit der Formel dafür gesorgt, dass es überhaupt eine Menschheit noch geben kann in ferner Zukunft.
Ja, und an der Stelle dann auch so ein bisschen Zeitreisen noch mit reingeworfen.
Ja.
Und da muss man ja auch immer vorsichtig sein, so welches Modell nimmt man irgendwie so, dass das Gebräuchliche mit dem Großvater-Paradoxon quasi, ja, wenn du deinen Opa bringst, da, tötest in der Vergangenheit, dann gibt's dich ab dem Zeitpunkt eigentlich nicht mehr. Oder halt, wie das glaube ich bei The Flash der Serie auch ist, das oder Legends of Tomorrow auch gehandelt wird, so, ja, jede Zeitreise macht eigentlich eine neue Paralleldimension auf und du lebst dann in der weiter und die Veränderungen in den anderen Dimensionen finden da nicht so statt. Ja.
Immer wieder ein spannendes Thema.
Ja.
Und in Interstellar ist irgendwie alles drin.
Ja. Oder die ja, Doctor Who-Variante, dass irgendwann mal gesagt wird, so, ja, also wir können so Zeitreisen und wir können auch ein bisschen was in der Vergangenheit ändern, aber bestimmte Sachen, die müssen halt passieren. So irgendwie Hitler töten geht nicht oder irgendwie so bestimmte Sachen, ne? Sachen, wo der Doktor immer sagt, so, ja, nee, das geht nicht. Das sind Fixpunkte in der Geschichte, die müssen passieren. Und dann irgendwann später heißt es aber doch, ja, also so ein bisschen zurechtbiegen können wir uns das schon, ne? So, dann, wo er dann mit Donner irgendwie in Pompeji ist, kurz bevor der Vulkan ausbricht und sowas alles. Mhm. Wo sich dann so Sachen zurechtgebogen werden, ne? Und als, auch immer mit so einem kleinen Schmunzeln so, ja.
Ja. Ja, schon gut. Auf vielen verschiedenen Ebenen, kann man so sagen.
Ja.
Ja, gab halt immer noch mal Wissenschaftler, die gesagt haben, ah, das ist aber jetzt nicht real. Es gibt ein Buch, welches ich nicht gelesen habe, weil es auch nicht auf Deutsch verfügbar ist.
Okay, ja.
The Science of Interstellar. Das ist wirklich ein Buch von Kip Thorne, der also bei dem Film als wissenschaftlicher Berater fungiert hat. Und das soll ziemlich cool sein, weil er in diesen 350 Seiten, die dieses Buch umfasst, auch immer mit dazu schreibt, was ist Fiktion, was ist Realität, was ist also wirklich fertig erwiesen und erforscht und was sind Annahmen. Also gerade das, was Wurmlöcher, schwarze Löcher angeht, da ist ja noch viel Theorie dabei. Ne? Man denkt zwar, ey, das müsste eigentlich so funktionieren, damit das alles Sinn macht. Aber ja, wenn man ein Buch von einem echten Sheldon Cooper lesen will, der kann das ja an der Stelle mal tun. Genau. Ja.
Noch so reingeworfen, man hört man hin und wieder in so Filmen so, wo man den denkt, so, huch, ach, guck mal, der hat auch mitgespielt. Und zwar relativ gegen Schluss war das, glaube ich. Und zwar der ja, Administrator von dem Ort, wo Cooper da aufwacht, Elias Gable, den man am ehesten kennt aus der Serie Scorpion.
Scorpion, oh, fantastisch. Ich liebe diese Serie, die ist so toll. Und er ist einfach ein fantastischer Schauspieler.
Genau. Auch in Game of Thrones zu sehen war, also 7 Folgen, als Rakaro, einer der Dothraki-Reiter. Das war wahrscheinlich auch für viele so der Moment gewesen, so, huch, der spielt hier ja auch mit.
Aber wirklich eine Mini-Rolle.
Mhm, ja, ja, war, so eine nette.
War er 2 Minuten zu sehen?
Genau, nette kleine Rolle und man ist so hoch, ach ja, hier doch. Und dann ist er aber markant genug, als dass man ihn dann doch relativ schnell erkennt. Und ja. Ja, ich schaue gerade mal, was denn so IMDb zu dem Film sagt. 8,6 von 10 bei 1,5 Millionen Bewertungen.
Ist doch krass.
Ganz gut und vor allem auch sehr viel Bewertungen. Also ist gerade Popularität auf Platz 70, gerade wieder steigend. Und ja, es, also viele sagen so, ah, nee, ja, das ist nicht so gar nicht meins und manche mögen irgendwie die Nolan-Filme nicht so. Dann gibt es wiederum Leute, die, so wie wir, die doch Fan von den Nolan-Filmen sind und gerade so diesen Film. Und ja, also in dem Fall hat mich, ich weiß auch wirklich leider gar nicht mehr, mit welchem Antrieb ich damals ins Kino bin. Aber jetzt so würde ich sagen, hat mich wahrscheinlich das Setting Sci-Fi, irgendwas Merkwürdiges und der Cast ins Kino gezogen. Ja?
Also bei mir sind es meistens so optische Dinge. Wenn ich halt sehe, der Film, der ist sehr bildgewaltig. Und das ist er einfach. Also auch die Welten, die da geschaffen wurden.
Ja.
Ja, die Planeten, auf denen sie da waren.
Der Planet von Miller.
Mit dem Wasser.
Mit dem Wasser, wo irgendwie, also es war irgendwie Wasser, aber sie können drauf stehen sozusagen. Das ist irgendwie knöcheltief, aber alle paar kommt mal so eine Riesenwelle vorbei und überschwemmt da sozusagen alles. Und deswegen gibt es da kein Leben. Und auch vor allem jetzt inzwischen so eine nette, ja, ungewollte Referenz sozusagen an The Expanse. Da gibt es ja auch Detective Miller.
Ach.
Ja, dessen Leben sehr, ja, schicksalhaft verläuft innerhalb der Serie. Und der Name Millers Planet auch nochmal irgendwie Dinge in einem auslöst. Ja. Und ja,
ja, aber das sind so die Aspekte, die mich dann ins Kino ziehen.
Ja.
Wenn ich halt weiß, oh, das ist ein Film, der wirkt auf dem Fernseher nicht.
Genau, ja.
Zumindest nicht so wie auf einer großen Leinwand. Und wenn mich der Cast auch noch interessiert und dann kriegt man mich auch relativ schnell ins Kino. Mhm. Es gibt auch so Filme, die auch zu meinen absoluten Lieblingsfilmen gehören, aber in erster Linie auch wirklich deswegen, weil sie einfach schön sind. Also schön anzugucken.
Mhm.
Zum Beispiel, es gibt einen Regisseur, Joseph Kosinski. Der hat 2 Filme gemacht. Zumindest sind mir nur 2 Filme bekannt. Oblivion und Tron Legacy.
Oh. Ja.
Und es sind halt so 2 Filme, die guckst du halt wirklich gerne. Ja? Der Mann ist Architekt. Und das siehst du diesen Filmen einfach an. Da erscheint kein Gebäude, kein Gegenstand, der nicht irgendwie Sinn macht und gut aussieht. Und das sind dann halt so Filme, die mich dann auch packen und begeistern und wo ich auch immer das Gefühl habe, die muss ich immer wieder mal gucken. Sonst bin ich halt niemand, der Filme mehrfach guckt. Aber wenn es halt wirklich so in diesem Stil ist, dann komme ich da nicht drum rum. Auch der Film Arrival.
Ah, den muss ich noch mal holen, ja. Den habe ich gesehen. Ja.
Wo halt auch Außerirdische auf der Erde landen und dann geht es halt in erster Linie darum, wie kommunizieren wir mit diesen Wesen. Und auch ein, wie soll ich sagen, hat irgendwas Düsteres, der Film. Er ist aber überhaupt nicht düster. Aber wenn man sich die Raumschiffe anguckt, die da landen, das ist einfach auch schön. Also toll, toll gemacht. Da haben sich Designer richtig austoben können. Auch so ein schönes Beispiel dafür.
Ja, ich habe mal bei Letterboxd reingeschaut. Da schreibt jemand als Review: Oh my God, I have a headache. But it's the best headache I ever had. So, sehr schön.
Ja, aber gut, dass wir drüber sprechen. Den könnte ich mir auch mal wieder angucken. Oder Passenger. Auch eine tolle Geschichte. Auch zwei tolle Schauspieler.
Mhm.
Und, ja.
Weil ich es gerade in dem Bild bei Letterboxd auch sehe, ich finde die Frisur von Anne Hathaway in Interstellar auch so toll. Diese Kurzhaarfrisur, ja, die sie da hat, die finde ich richtig knuffig. Und also die steht ihr sehr.
Das stimmt. Das stimmt. Ja. Also wie gesagt, in diesem Genre bin ich gut zu Hause. Der Marsianer, da könnte ich auch stundenlang drüber sprechen.
Den habe ich noch nicht geschafft.
Geht ja auch so ein bisschen in die Richtung mit einem ganz, ganz hervorragenden Matt Damon.
Mhm. Ja. Dann würde ich sagen, wir haben soweit alles erwähnenswerte. Erwähnt, genannt.
Ja. Eigentlich müssten wir die Folge jetzt abschließen mit einem Gedicht, oder?
Ja, ich hab tatsächlich als Rauswerfer habe ich was Passendes. Und zwar hat jemand vor auch vielen Jahren schon, der müsste mal eine aktuelle Version davon machen, vor allem auch in besserer Auflösung, dann wird es noch toller. Und zwar Cinema Space Tribute, wo zu hören ist eben das besagte Gedicht Do Not Go Gentle Into That Good Night bei Dylan Thomas.
Mhm.
Gesprochen von Anthony Hopkins. Und zu hören ist der Hans Zimmer Mountains Soundtrack aus Interstellar. Und zu sehen sind ich weiß gar nicht wie viel, aber zahlreiche Ausschnitte aus Sci-Fi-Weltraumfilmen, also 2001 unter anderem Alien, Aliens, Armageddon, Avatar, Battleship, Elysium, Gravity, Guardians of the Galaxy, Interstellar, Lockout, Lost in Space, Man of Steel, Mission to Mars, Star Wars natürlich, Star Trek, und das ist wirklich sehr schön, 4 Minuten langes Video und könnte ich mir in einer stundenlangen Fassung irgendwie angucken, sowas mit Musik untermalt, und macht auch ganz große Lust, solche Filme zu gucken. Da kann man sich wahrscheinlich auch einfach mal das als Bucketlist irgendwie klicken und die Filme auch mal abarbeiten, wenn man die noch nicht gesehen hat. ja. Beziehungsweise auch wenn auch derzeit nur virtuelle größerer Runde so sagen, so gemeinsam gucken und da, das ist aus der Szene, das ist aus dem Film und das ist aus dem Film. Oder halt selber gucken und raten, dann feststellen, was kennt man, was nicht. Und ja, wunderschönes ja. Video. Und
Ja, aber wie gesagt, dieses Gedicht, das kommt ja da mehrfach vor.
Mhm.
Also dieses Geh nicht gelassen in die gute Nacht, brenne, rase, wenn das Dunkel sich legt, dem sterbenden Licht trotze, Wut entfacht.
Ja. Ja.
Das erscheint halt immer, aber ich habe es nie wirklich verstanden. Also ich musste ehrlich gesagt immer so ein bisschen recherchieren, was das für ein Gedicht ist.
Mhm.
Und was es eigentlich aussagt. Und man nimmt wohl an, dass Dylan Thomas dieses Gedicht geschrieben hat für seinen sterbenden Vater und sagt ihm, hey, gib nicht auf. Kämpfe weiter, kämpfe gegen das Dunkel, trotze dem sterbenden Licht.
Ja.
Und es ist halt so passend für diesen Film. Ne? Die Menschheit geht gerade zugrunde. Und es ist jetzt nicht die Zeit aufzugeben, sondern brenne, rase, tu alles in deiner Macht Stehende.
Mhm.
ohne Rücksicht auf Verluste. Und das ist eigentlich genau das, was den Film so auszeichnet. Dieser Überlebenswille und alles dafür zu tun, ja, sich selbst zu retten.
Mhm. Bevor wir jetzt ganz zum Ende kommen, hätte ich ja vorhin schon gesagt, was ich sehr schön fand, dass der Film sich zwischendurch nicht in einen, die KI dreht durch oder hat erkannt, die Menschheit ist das Böse und will jetzt alle töten, ja. Ausartet. Was mir zwar auch gefällt, aber ja, es hat dann doch ein bisschen durch schon. und in dem Fall ist, erwartet man, dass es so, dass es gleich durch die Tür kommt, so, hallo, da bin ich wieder.
Ich bin die böse KI.
Genau. Und das passiert aber nicht. Und das andere, dass es keine Romanze gibt, die, also manche sagen, ja, es gibt eine, ne, aber die einzige Romanze, die da ist, ist die zwischen Cooper und seiner Tochter sozusagen, also die Liebe zwischen Vater und Tochter. Und dann aber auch in einem Maße, dass es nicht zu viel ist, ja, und das ist ja auch gern irgendwie, ja, Sci-Fi-Film und oh, die letzten beiden Überlebenden verlieben sich ineinander oder haben irgendwie was miteinander und das passiert einfach nicht. Was aber auch nachvollziehbar ist, weil Matthew McConaughey, ja, der hat einfach den Kopf gerade nicht dafür, sondern es geht irgendwie darum, dass er nach Hause will, zu seiner Tochter will, dass das Überleben seiner Tochter retten will. Und wie heißt die? Dr. Emilia Brandt, ja, eigentlich in den Dr. Man, nee, in wen
Dr.
ist sie verliebt?
Edmund.
Dr. Edmund verliebt ist und ja, so. Ne? Also quasi beide sind irgendwie in einer Situation, wo es ja kein Platz ist für eine Romanze, die sich zwischen zwei Fremden entwickeln kann.
Ja, nee, das auf jeden Fall. Das fand ich auch sehr angenehm. Wobei es halt auch diese eine Unterhaltung gab, die dann wieder sehr tiefsinnig war. Ne? Als die Entscheidung gefällt werden musste, fliegen sie zu Dr. Mann oder zu Dr. Edmund?
Mhm.
Dann ging es halt darum, ja, Liebe ist halt ein Erhaltungstrieb und
ja.
Wo dann halt so diese tiefgründige Frage gestellt wurde, ja, wir lieben Menschen, die tot sind. Welchen sozialen Aspekt erfüllt das?
Ne? Ja, ja.
Also sie haben schon irgendwie versucht, immer die Brücke zur Liebe zu schlagen. Ne? Einfach um auch zum Schluss die fünfte Dimension erklären zu können, nehme ich an. Aber sie haben es geschickt verpackt und nicht so in den Vordergrund gestellt, dass es unangenehm war und irgendwie wie so ein Fremdkörper wirkte.
Mhm.
Ja, nee, da gebe ich dir recht. Auch an der Stelle wieder so, die Intention, warum Menschen etwas tun, waren immer irgendwie nachvollziehbar. Oder auch nicht tun.
Mhm. Ja.
Ja.
Da würde ich sagen, machen wir die Kiste zu, bevor wir wieder zu sehr abschweifen.
Genau. Auf jeden Fall können wir eine klare Empfehlung für diesen Film aussprechen.
Ja, von unserer Seite.
Habe ich so den Eindruck.
Genau, gibt es auf jeden Fall eine klare Empfehlung für den Film. Bedanke ich mich für deine Zeit, Sascha.
Ja, sehr gerne, hat Spaß gemacht.
Ja.
Danke, dass ich mich einladen durfte.
Ja. Angestoßen von einem Twitter-Follower, glaube auch Podcast-Hörer. So ein bisschen. Und ja. Dann freue ich mich oder bedanke mich auch nochmal bei dir für dass ich den Film jetzt nochmal angeguckt habe. Also,
ja, es hätte Schlimmeres gegeben.
Genau, ich will jetzt nicht sagen, angucken musste. Ich schaue ihn ja auch gerne. Natürlich auch zur Vorbereitung nochmal gerne geguckt. Damit wir nicht wie die Blinden von Farben sprechen. und dann würde ich mal sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal. Hinterlass uns mal einen Kommentar auf der Seite zu der Folge, was ihr von dem Film haltet, ob wir noch irgendwas vergessen haben anzusprechen, Aspekte des Films etc. Beziehungsweise freue ich mich auch über Rezensionen, Bewertungen bei Apple Podcasts zum Filmsprech. Und ansonsten findet ihr alles weitere auf filmsprech.de. Da gibt's auch, ich glaube, ich habe es auch noch gar nicht reingestellt, eine Liste mit Filmen, die schon besprochen wurden, beziehungsweise dann noch von mir besprochen werden möchten. Normalerweise ist ja das Konzept hier, der Gast bringt den Film seiner Wahl mit, so wie das der Sascha getan hat. Und beim Seriensprech gibt es dasselbe, nur eben mit Serien. Und da könnt ihr auch gerne mal reinhören. Und ansonsten könnt ihr euch auch gerne bei mir via Twitter @MaxSnyder melden, wenn ihr mal, so wie der Sascha, euch was von der Seele reden wollt über den Film oder die Serie eurer Wahl.
Manchmal reicht der eigene Podcast nicht mehr.
Genau.
Muss man woanders hin.
Ja, genau. Ja, dann tschüss und bis zum nächsten Mal. Und dem Gast gebührt noch das letzte Wort für weise Worte oder shameless self-plugging.
Oh, da hätte ich mich vorbereiten müssen. Nein, danke für die Einladung und ja, allzeit viele gute Pixel vor den Augen.
Okay, tschüss.
Ciao.
Do not go gentle into that good night. Old age should burn and rave at close of day. Rage, rage against the dying of the light. Though wise men at their end know dark is right, because their words had forked no lightning, they do not go gentle into that good night. Good men, the last wave by, crying how bright their frail deeds might have danced in a green bay. Rage, rage against the dying of the light. Wild men who caught and sang the sun in flight, and learned too late they grieved it on its way. Do not go gentle into that good night. Grave men near death who see with blinding sight, blind eyes could blaze like meteors and be gay. Rage, rage against the dying of the light. And you, my father, there on the sad height, curse, bless me now with your fierce tears, I pray. Do not go gentle into that good night. Rage, rage against the dying. rage.